Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich habe, wie viele, die mich kennen, das wissen, habe ich mal wieder was mitgebracht. Das mache ich ja immer gern. Und ich habe auch diesmal wieder etwas mitgebracht. Und ich denke mal, es ist unschwer zu erkennen. Vielleicht geht es so besser. Eine Bibel. Eine wunderbar geschnitzte Bibel mit den betenden Händen von Albrecht Dürer, sehr bekannt. Ja, ein sehr schönes Stück. Und ich denke mal, der eine oder die andere von Ihnen haben sicherlich auch so ein besonderes Stück bei sich zu Hause. Eine besondere Bibel, die Ihnen besonders viel bedeutet. Vielleicht so reich verziert, vielleicht auch etwas größer oder etwas schlichter. Ich denke mal, jeder dürfte so etwas haben. Und spätestens die Leute, die verheiratet sind, dürften zu ihrer Trauung eine bekommen haben. Ja, was hat es mit dieser besonderen Bibel auf sich? Nun, ich denke mal, es gibt sehr viele wunderbare Bibeln. Ich hatte auch noch eine, die war etwas größer, die sah noch schöner aus, aber die war mir einfach zu schwer. Diese Bibeln sind sehr schön anzusehen. Mit Goldschnitt und hier geschnitzt in dem Fall. Aber diese Bibel sollte eben nicht nur ein schönes Stück, ein Sammlerexemplar, ein Möbelstück sein, sondern sie will auch benutzt werden. Und darum geht es in unserem Text, den wir heute hören, aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Ich lese die Verse 19 bis 31. Entschuldigung, falsche Textstelle, Johannes 5 ist es. 31 bis 47. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahrhaftig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, welches größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Nun, ich denke mal, das ist doch eine Textstelle, ja, die es in sich hat. Jesus spricht hier mit jüdischen Gläubigen seiner Zeit, mit den Pharisäern, die ihn angehen, weil er an einem Sabbat, an einem Feiertag jemanden geheilt hat. Und sie sagen, das ist Arbeit, das kann man nicht tun. Und er spricht sie darauf an, dass sie doch die Bibel kennen, dass sie doch danach handeln sollen. Nun, die Bibel ist eben nicht nur ein Buch. Sie wird vielleicht auch als Buch der Bücher bezeichnet, aber sie ist mehr als das. Gott gibt uns durch seinen Heiligen Geist die Möglichkeit zu hören auf das, was er sagt, in diesem Buch, in der Bibel. Die Bibel ist ein lebendiges Buch und sie spricht zu uns, oder Gott spricht durch sie zu uns, wenn wir genau hinhören. Das fällt uns nicht immer leicht. Mir geht das da genauso. Manchmal ist es schwierig, im Getöse des Alltags diese feine Stimme zu hören, sich die Zeit zu nehmen, ruhig zu werden, hinzuhören. Aber ich denke, das ist unendlich wertvoll, das zu tun und diese Möglichkeit, die Gott uns geschenkt hat durch seinen Heiligen Geist. Denn sonst bliebe die Bibel ein Buch wie jedes andere. Wenn wir dazu bereit sind, hinzuhören, dann wird Gott das segnen und auch uns. Die Textstelle, die ich eben vorgelesen habe, ist eins der vielen Streitgespräche, die Jesus mit den Gläubigen seiner Zeit geführt hat. Wohlgemerkt, mit den Gläubigen seiner Zeit. Komischerweise die Menschen, die ihn nicht kannten, die vielleicht sogar nicht jüdischen Glaubens waren. Die Begegnungen mit denen waren häufig keine Streitgespräche. Sie haben häufig sein Wort angenommen, haben sich von ihm etwas sagen lassen. Nun, diese Streitgespräche, wir kennen viele dieser Beispiele, da fallen dann auch harte Worte von Jesus. Das ist nicht so, wie wir ihn uns wünschen. Der Jesus, der ja vielleicht mit warmen, offenen Herzen zu den Menschen geht. Aber Jesus legt auch seinen Finger hier in die Wunde. Er zeigt auf, wo etwas nicht zu Gott hinführt. Jesus wurde von diesen Menschen nicht als der Messias anerkannt. Man verstand ihn nicht und konnte sich auch nicht vorstellen, dass so ein Zimmermannssohn aus Nazareth, wir kennen alle diese Textstelle, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Weihnachten hören wir sie eigentlich immer wieder. Nun, dieser Zimmermannssohn, der Sohn von Josef, den kannte man doch, der aus Nazareth, der umhergezogen war, so wie das die Zimmerleute damals auch schon taten. Und der soll Gott selbst sein, auf die Erde gekommen, um uns Menschen ganz nah zu sein. Das war unglaublich für die Schriftgelehrten der Zeit damals. Jesus hat eigentlich immer wieder gesagt, wer er ist. Aber er hat es auch immer wieder so gesagt, dass Menschen, die offen waren für sein Wort, dass sie es verstehen konnten, dass sie es annehmen konnten, dass aber viele der Zweifler damit nichts anfangen konnten. Gott ist den jüdischen Gläubigen ganz wichtig und dabei verstehen sie auch keinen Spaß. Gott in Zweifel zu ziehen oder seine Majestät in irgendeiner Form zu schmälern, das ist für sie ein schlimmes Verbrechen, eine Gotteslästerung. Immer wieder lesen wir in der Bibel davon, dass die Menschen dann ihre Kleidung zerreißen. Das ist ein Ausdruck des höchsten Entsetzens. Gott verdient höchste Verehrung und niemand hat das Recht, ihn lächerlich zu machen. Da muss ich diesen Menschen völlig zustimmen. Schlimm genug, dass Gott und Jesus heute immer wieder an allen möglichen Stellen ins Lächerliche gezogen werden. Aber mit der Kreuzigung und dem Tod von Jesus, da glaubten seine Gegner die Sache wäre jetzt beendet, ausgestanden. Aber es kam ganz anders. Die Jünger von Jesus, die waren immer noch da. Im Gegenteil, sie waren noch viel stärker im Glauben als zuvor. Sie haben erzählt von seiner Auferstehung, von seinem Sieg über den Tod, von seiner Himmelfahrt. Sitzen zur Rechten Gottes, so haben sie es verkündet. Von da kommt er und wird die Lebenden und die Toten richten. So haben wir es im Glaubensbekenntnis gesprochen. Und das haben sie in den Synagogen, in den Versammlungsstätten erzählt. Denn natürlich gingen sie als Menschen, die aus dem Judentum kamen, am Sabbat dorthin, um dort Gottes Wort zu hören und von Jesus weiterzuerzählen. Und auch in den Gemeinden, in denen Johannes predigte, nicht nur in Judäa und Samaria und in Israel, sondern auch in Kleinasien. Dort gab es immer wieder Streit zwischen Juden und den wenigen Christen. Und man verbot dann den Christen, die Synagogen zu betreten. Man hat sie dort ausgeschlossen, hinausgeworfen und damit auch aus dem jüdischen Volk. Und das war für diese jungen Christen, die sich nun gerade herausgelöst hatten aus dem orthodoxen Judentum, sehr schlimm, denn sie fühlten sich doch gerade durch Jesus Christus als Bürger im Gottesvolk. Und auch die, die aus den sogenannten Heiden dazugekommen waren, das heißt, die nicht ursprünglich jüdischen Glaubens waren. Johannes hat dieses Evangelium unter der Leitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben, damit die Menschen damals und auch wir heute über das Leben und das Wirken Jesu hören. Damit wir es erfahren, damit wir davon angerührt werden. Johannes selber hatte Jesus auf seinen Wanderungen durch Israel und Judäa und Samaria begleitet. Er hatte gehört, was Jesus verkündigte, und er war dabei, wenn Menschen geheilt wurden, wenn sie durch ihn angerührt wurden. Er war aber auch dabei, wenn Schriftgelehrten immer wieder vergeblich versuchten, Jesus in die Falle zu locken, ihn auf die Probe zu stellen, aber auch ehrlich versuchten, herauszufinden, ob Jesus wirklich der Messias war. Was Johannes dort bezeugt, das hat Jesus so gesagt. Jesus griff die Schriftgelehrten in dieser Textstelle direkt an und traf sie mit seinen Worten mitten ins Herz. Für uns würde er heute Morgen seine Mahnung sicherlich etwas anders sagen. Aber ich denke, er würde jeden von uns, Sie und mich, auch vielleicht ermahnen, denn wir haben ja die Bibel, wir haben die Schrift. Und ich denke, er würde zu uns sagen, ihr sucht in der Heiligen Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Aber bleibt nicht dabei, sondern setzt in eurem täglichen Leben um, was ihr gelesen, gehört und verstanden habt. Die Botschaft muss durch euer Leben lebendig werden. Ich will in euch wirken und euch Kraft zum ewigen Leben geben. Suchen wir das Leben in der Heiligen Schrift, liebe Gemeinde? Die Schriftgelehrten haben das sehr ernst genommen damals. Das Wort Gottes bedeutete für sie die Lebensgrundlage und das ewige Leben. Und ich denke, so sehen wir Christen das ja auch. Die Bibel ist das Buch, das von Jesus Christus erzählt und sein Wirken bezeugt. Aber es ist mehr gefordert, als nur die Bibel zu lesen und zu kennen. Erst der Mensch, der Jesus in seinem Leben wirksam werden lässt, der hat schon jetzt das ewige Leben. Ich kann die Bibel von vorne bis hinten auswendig lernen. Aber es ist mir nichts nütze, wenn ich die Botschaft, die Gott uns damit ausrichten will, nicht in mein Herz lasse. Jesus Christus hat den Tod überwunden und der Tod ist keine Grenze mehr. Wir können heimkehren zu Gott. Damit hat unser Leben schon jetzt ganz andere Dimensionen. Und es ist ein ewiges Leben, grenzenlos. Verstehen wir uns auch so, liebe Gemeinde, oder sehen wir unser Leben vielleicht begrenzt auf 80, 90 oder 100 Jahre? Jesus Christus will uns mehr geben, eine echte Heimat bei unserem Vater im Himmel. Und wir dürfen zu ihm zurückkehren. Das kann und soll uns Kraft geben, all die Schwierigkeiten und Hindernisse hier auf der Erde anzunehmen und zu überwinden. Nun, als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir eine sehr schöne Geschichte wieder in die Hände gefallen. Die Geschichte handelt nicht von dieser Textstelle, sondern es geht um den Psalm 23. Die meisten von uns, denke ich mal, kennen ihn und vielleicht die Älteren unter uns dürften ihn ja auch im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt haben. Der Herr ist mein Hirte. Nun, die Geschichte hat sich vor vielen, vielen Jahren zugetragen und es geht da um zwei Männer, die gemeinsam zur Schule gegangen sind, die gemeinsam konfirmiert wurden, doch dann im Laufe des Lebens haben sie sich aus den Augen verloren. Aus dem einen ist ein bekannter und berühmter Schauspieler geworden. Von allen geachtet, mit etlichen Grammys oder wie auch immer ausgezeichnet und sehr gefragt, überall unterwegs. Nun, aus dem anderen, der andere ist Pastor geworden, in einer Landgemeinde, irgendwo ganz weit draußen, nicht so eine große Gemeinde wie hier, eine ganz kleine Gemeinde und hat dort treu seinen Dienst versehen, viele, viele Jahre. Und der Schauspieler hat nun einen runden Geburtstag und möchte Freunde dazu einladen und erinnert sich an die gute alte Zeit und auch an diesen Menschen, mit dem er die Schulbank gedrückt hat, mit dem er konfirmiert war, mit dem er vielleicht an so manchem Sommerabend in einem See gebadet hat und einiges mehr. Er hat ihm geschrieben und hat ihn eingeladen. Und widerstrebend hat der Prediger oder Pastor dann zugesagt und ist gekommen. Es war ein ganz toller Empfang in einer wunderbaren Lokalität mit einem noch besseren Buffet, das keine Wünsche übrig ließ. Nun und natürlich sollte der Schauspieler im Kreise seiner Freunde und Bekannten dann auch etwas vortragen. Und was trägt dieser Mann vor? Er trägt den 23. Psalm vor. Warum er den nun gerade nahm, konnte er sich nicht erklären. Aber vielleicht spielten die Erinnerungen im Kreise dieser Menschen eine Rolle, die Erinnerung an seine Jugend, an sein Elternhaus. Wer weiß. Wie auch immer, er trug den Psalm in ganz wunderbarer Weise vor, anrührend und wirklich ergreifend. Und alle lobten ihn und sagten: Wunderbar, du hast das so wunderbar vorgetragen, das ist ja ganz fantastisch, ein schönes Stück. Aber er bat dann den Pastor darum, dass auch er den Psalm vortragen sollte. Und der hat das auf seine einfache und schlichte Art getan und hat diesen Psalm vorgetragen. Es war nichts Besonderes. Er hat es so getan, er hat es vielleicht auch halb abgelesen, so wie er es immer in seinem Dienst getan hatte, in seiner Landgemeinde, auf den Konfirmationen, vielleicht auch bei Trauerbesuchen. Ja, und es war nichts Besonderes. Und doch am Ende sagte der Schauspieler, zu all den Anwesenden, zu seinen Freunden, Bekannten. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen dem, was ich gesagt habe und dem, was mein Freund hier, der Pastor, gesagt hat? Ich kenne den Psalm, aber er kennt den Hirten. Und ich denke mal, das ist es, was Jesus uns in diesem Wort hier auch sagen will. Es nützt nichts, all diese vielen Buchstaben hier auswendig zu lernen und zu kennen. Es nützt nichts, hunderte von Büchern über die Bibel zu lesen, denn die gibt es, vielleicht sogar tausende. Sondern es ist wichtig, die lebendige Beziehung zu dem zu suchen und zu finden, der dieses hier verfasst hat. Nun, dann bekommen wir eine Perspektive, die eben über unser irdisches Leben hinausreicht. Sicherlich ist das nicht einfach zu verstehen. Und wir alle wissen, wenn wir geboren sind, dass unser Lebensweg irgendwann einmal zu Ende ist. Aber das ist nicht das endgültige Ende, sondern das ist ein neuer Anfang. Es ist schwierig, aber es ist keine Sache des Verstandes. Das ist eine Sache des Herzens und des Glaubens. Und es gehört viel Mut dazu, diese Gewissheit zu fassen und im Leben ja einzubauen, damit zu leben. Das verändert unseren Horizont. Wir schauen nicht mehr nach unten auf unsere Füße, sondern wir sehen weiter, viel weiter. Wir dürfen das Leben anders sehen und erleben. Lass mich heimgehen zu Jesus Christus, sagte der Großvater seiner Frau in seinen letzten Lebenstagen. Und er meint es auch so. Auf seiner Beerdigung spielte der Posaunenchor das alte Lied lasst mich gehen, mein Jesus will ich sehen. Das bedeutet, im Leben mit Herz und Seele und ganzem Gemüt sich Gott anzuvertrauen. Für jeden jüdischen Gläubigen gab es ein ganz wichtiges Gebot, das auch Jesus als das wichtigste Gebot bezeichnet. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und höre Israel, der Herr ist einer. Das Schema Israel, so heißt es. So steht es in der kleinen Kapsel, die sich jeder fromme Jude zum Gebet vor die Stirn bindet, mit Lederriemen, die er sich um den Arm wickelt und windet, bis es schmerzt. Das soll helfen, Gottes Liebe anschaulich zu machen. Sie soll in den Kopf und soll den ganzen Menschen erfassen. Und jeder gläubige Jude hofft, dass Gottes Liebe in ihm wohnt, die Liebe zu Gott und die Liebe von Gott. Das ist das Selbstverständnis. Sehen wir es nicht auch so, liebe Gemeinde? Sind wir nicht zusammengekommen, um uns gegenseitig im Glauben zu stärken, um Gottes Wort neu zu hören und um seine Gegenwart zu spüren? Er hat uns ja zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt, sagt Jesus den Männern, die um ihn herumstehen. Boah, das trifft ins Herz. Was würde Jesus heute zu uns sagen? Würde er uns auch so beurteilen? Meinen wir es wirklich ernst? Haben wir diese tiefe Liebe zu Gott in uns und spüren wir sie, seine Liebe? Darauf kann eigentlich nur jeder und jede von uns selbst eine Antwort geben und sich selbst eine Antwort geben. Aber Jesus nimmt diese Botschaft ganz ernst, denn es geht tatsächlich um Leben und Tod. Es geht um viel mehr, als wir uns es in unseren Gedanken vorstellen können. Er möchte das Zentrum unseres Lebens sein. Wie könnt ihr glauben, dass ihr die Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die vom alleinigen Gott ist, die sucht ihr nicht? Das wirft Jesus diesen Schriftgelehrten vor. Was würde er uns heute fragen? Ist euch die Anerkennung der Nachbarn wichtiger als ich? Sucht ihr Anerkennung in der Gesellschaft? Aber dass ihr Gottes Kinder seid, das ist für euch nebensächlich. Was ist uns wichtig? Was ist dir, was ist mir wichtig? Anerkennung von Menschen, Ehre und Ruhm in der Gesellschaft? Sicherlich ist es auch wichtig und schön, wenn wir Anerkennung bekommen. Jeder von uns braucht das. Ein liebes Wort, Dank. Das hast du gut gemacht. Danke für deine Hilfe, weiter so. Ach, das geht runter wie Öl. Unsere Gesellschaft heutzutage ist immer schnell dabei, zu kritisieren und Fehler zu suchen und zu finden. Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, wenn wir den Fernseher einschalten, wenn wir im Internet nachschauen, voll von Fehlern der Menschen, die dort aufgezeigt werden. Wenn wir Fehler gemacht haben, bekommen wir das oft sofort zu hören. Gute Arbeit, guter Dienst wird oft als selbstverständlich hingenommen. Dabei ist es doch so wichtig, auch mal die Mutter zu loben für all das, was sie tut, ihr auch mal zu sagen, dass sie wichtig ist. Und dem Vater vielleicht, dass er gut für seine Familie sorgt oder den Kindern, wenn sie etwas Gutes getan haben. Und nicht nur dann. Ein Mensch ist eben nicht nur etwas wert durch das, was er tut, sondern einfach, weil er da ist. Weil er mein Nächster ist, weil er mein Nachbar ist, weil er zu meiner Familie oder Gemeinde gehört. Anerkennung von Menschen muss man sich hart erarbeiten und das ist oft schwer genug. Darum sollten wir einander einfach auch mehr loben und viel öfter etwas Nettes zueinander sagen und uns besser wahrnehmen. Ich denke, das würde unseren Gemeinden gut tun und das würde auch unsere Gesellschaft verändern. Es ist euch wichtig zu wissen, wie die anderen über euch denken. Viel wichtiger aber ist, was Gott von euch hält. Nicht die Beziehungen untereinander sind wichtig, sondern allein die Beziehung zu Gott. Ich denke, so würde es Jesus ausdrücken. Alles andere, das vergeht. Die Kinder werden groß. Der Beruf endet. Wir gehen in den Ruhestand. Nichts bleibt außer der Beziehung zu Gott. Im Blick auf das ewige Leben gibt es nichts, was da noch wichtig ist. Jesus' Anspruch ist hier wirklich ganz radikal, aber auch konsequent zu Ende gedacht. Gottes Ehre zu suchen, das ist doch die größte und wichtigste Aufgabe im Leben. Aber das bedeutet auch, meinem Nächsten zu helfen, ihn zu unterstützen und ihm beizustehen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch von meinem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubt, so glaubt ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. So überliefert Johannes die Worte von Jesus. Jesus wird niemanden anklagen. Er wird kommen, um die Welt zu richten, aber er wird niemanden verklagen. Er kam in die Welt, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Dort am Kreuz trug er unsere Last, damit wir davon frei werden können. Wenn wir das wollen, und uns ihm anvertrauen. Wir selbst, wir werden uns verklagen. Uns wird all das in den Sinn kommen, was schiefgelaufen ist, was wir getan haben oder was wir nicht getan haben. All das, was wir verdrängt haben, das wird wieder klar vor unseren Augen stehen. Und wohl dem oder der dann Jesus um Vergebung bitten kann und erfahren darf, dass er sie auch bekommt. Was bedeutet das? Mose wird die Juden verklagen. Nun, für die Juden war und ist das mosaische Gesetz, die Bücher Mose, die Lebensgrundlage. Wer in der Lage war, das Gesetz genau zu befolgen, der war auf der sicheren Seite. So sahen es die Juden zur Zeit Jesu. Und das Gesetz möglichst genau zu erfüllen, da gibt es ganze Sammlungen von Vorschriften, wie man sich zu verhalten hat. Die gibt es auch heute noch. Es gibt über 600 Vorschriften zusätzlich zur Tora. Und fromme Juden hielten sich ganz genau daran und wurden oft genug deshalb hart. Hart zu anderen Menschen, die sich vielleicht nicht so genau daran hielten. Hart in den Herzen. Und in dieser Passage, da geht es um den Sabbat, um die Heiligung des Feiertages. Und Jesus sagt dazu, der Sabbat ist nicht um des Menschen willen gemacht. Der Mensch ist nicht um des Sabbats willen gemacht, sondern der Sabbat um des Menschen willen, als Ruhetag, als Tag der Besinnung auf Gott. Und das Streitgespräch, aus dem dieser Predigttext stammt, das entstand ja eigentlich nur, weil Jesus diesen Kranken am Sabbat geheilt hatte. Und am Sabbat keine Arbeit zu tun, ja, das war für die Menschen damals ganz klar. Das war verboten. Das durfte man nicht machen. Und man kann versuchen, Vorschriften zu entwickeln und ganz genau diesen langen Katalog zu halten. Aber dann verliert doch das eigentliche Gebot seinen Sinn. Was ist denn Arbeit? War das Arbeit? Es geht doch in diesem Gebot darum, Gott zu lieben und nicht darum, Vorschriften genauestens zu beachten. Ein Tag der Ruhe zu halten, sich auf ihn zu besinnen. Gott, diese Zeit, die er uns gegeben hat, zurückzugeben. Jesus kam auf diese Erde, um uns frei zu machen. Wir sollen uns Gott in Jesus Christus aus Liebe zuwenden, aus Liebe seine Gebote halten und uns aus Liebe zueinander gegenseitig helfen und dienen. Darum geht es Jesus Christus. Er verkörpert die Liebe Gottes. Und aus Liebe zu den Menschen gab Gott diese Gebote, damit sie einander nicht verletzen und schädigen. Sie sind eine Richtschnur und sollen das Leben miteinander erleichtern. Aus Liebe zu den Menschen sandte Gott seinen Sohn auf die Erde und gab ihn in den grausamen Tod am Kreuz. Und durch Jesus Christus sollte die Schuld ein für alle Mal getilgt werden, ausradiert, weggelöscht. Jetzt geht es nicht mehr um Vorschriften und Übertretungen, sondern um eine lebendige Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und uns, jedem Einzelnen von uns. Gott möchte diese lebendige Beziehung zu jedem von uns. Durch seinen Sohn Jesus mit der Hilfe des Heiligen Geistes haben wir diese Möglichkeit. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot aus dem Gesetz Mose verbindet uns mit den Menschen jüdischen Glaubens. Aber es gilt ja eigentlich auch für alle Menschen. Für uns hat Gott seinen Bund in Jesus Christus erneuert, einen neuen Bund aufgerichtet und vertieft. Aber er hat das Gesetz nicht aufgehoben, sondern er hat es erfüllt, damit wir das ewige Leben haben können. Und dazu gehört es auch, sein Wort zu kennen und zu verstehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Hunger nach seinem Wort haben, dass wir darin graben, dass wir immer wieder Wunderbares entdecken, dass es lebendig in uns wird. Lest in der Heiligen Schrift, denn dort stehen wichtige Dinge, die das ewige Leben betreffen. Und sie ist es, die von mir zeugt. Ich denke mal, so würde Jesus uns heute auffordern. Und das gilt vielleicht auch gerade für die jetzt kommende Urlaubszeit, in denen der eine oder die andere von uns Zeit oder mehr Zeit haben werden. Da müssen wir uns die Frage stellen, sind wir dazu bereit? Lassen wir uns darauf ein, auf sein Wort, auf die Wirkung seines Wortes. Lassen wir uns durch ihn beschenken. Und nehmen wir das in Anspruch, was Gott uns zugesagt hat, dass wir durch seinen Heiligen Geist verstehen können, was dort geschrieben steht und dass wir es auch in unserem Leben umsetzen können. Das wünsche ich uns allen. Amen. Singen wir jetzt gemeinsam.